Wann ist ein Verkäufer ein Top-Verkäufer? Was ist es, was ihn von der grauen Masse abhebt? Zum Ersten sind es jene Kompetenzen, die er zu wahrer Könnerschaft entwickelt. Hinzu kommt als Zweites, ein guter Verkäufer unterscheidet sich von einem schlechten Verkäufer, vor allem durch seine Einstellung. Es ist noch gar nicht so lange her, da glaubten viele Verkaufsführungskräfte und ihre Mitarbeiter, der unbedingte Glaube an den eigenen Erfolg könne allein durch ein paar Tage, ja Stunden Motivationstraining zu den erhofften Erfolgen führen.
Glaube an dich selbst, dann gelingt dir alles.
Und?
Alles ist möglich.
So lauteten die Glaubenssätze, die sich seinerzeit auch in der Trainingsbranche größter Beliebtheit erfreuten. Veranstaltungen mit Titeln wie Empowering Days und Der Supermotivationstag füllten selbst riesige Sporthallen. Zutreffende Hinweise, diese Veranstaltungen entfachten nur ein kurzfristiges Motivationsstrohfeuer, wurden mitsamt denjenigen, die sie äußerten, in die Ecke mit der Aufschrift Schwarzmaler und Miesepeter gestellt. Mittlerweile ist die Euphorie natürlich verflogen. Die Alles-ist-möglich-Protagonisten haben die Großbühnen verlassen. Es wäre nun allerdings fatal, wenn wir nach typisch deutscher Manier nach dem einen Extrem in das andere verfallen und die Bedeutung von Einstellungen, Werten und Vorstellungen für den Verkaufserfolg abstreiten würden. Die Einstellung ihrer Verkäufer ist wichtig, ja entscheidend. Allerdings geht es nicht um kurz auflodernde Begeisterung, sondern darum, die richtige Einstellung langfristig und nachhaltig im Verhaltensrepertoire zu verankern. Bleibt die Frage, wann die Einstellung auch die richtige Einstellung ist.
Die entscheidenden Aspekte: Verantwortung übernehmen, Visionen und Ziele formulieren und Bereitschaft mitbringen, dafür Veränderungen und Risiken zu erleben. Das Unmögliche erreichen wollen. Die Ich-Vermag-Haltung. Zielorientierung und Konsequenz. Resilienz. Niemals, niemals, niemals aufgeben. Die vertriebsintelligente Effektivität.
Die Ich-Vermag-Haltung bedeutet zunächst, ich vermag aus Wissen Vermögen zu machen. Vertriebswissen wird dann zu Vertriebsvermögen, wenn es gelingt, es im Kundenkontakt kundenspezifisch und situationsangemessen einzusetzen. Vertriebsvermögen ist aktualisiertes Vertriebswissen. Dazu gehören Selbstbewusstsein und die freilich durch die Realität gerechtfertigte Überzeugung, dem Kunden etwas bieten zu können, was ihm einen hohen Nutzen bringt. Ihre Mitarbeiter müssen davon überzeugt sein und den festen Willen haben, dem Kunden den Mehrwert der angebotenen Dienstleistung oder des angebotenen Produktes verdeutlichen zu können. Oft sieht die Realität anders aus. Viele Verkäufer sind derzeit eher geneigt, einen Berg an Problemen vor sich aufzutürmen und zu begründen, warum das Akquisitions- und Verkaufsgeschäft momentan so schwierig ist. Der Markt ist schuld, das Produkt, der Arbeitgeber oder gar der Kunde, der sich einfach nicht von der Erstklassigkeit des Produktes überzeugen lassen will. Diese Einstellung wirkt verkaufshemmend. Vertriebsintelligente Mitarbeiter hingegen sehen jeden Kundenkontakt als Chance, den Kunden vom Mehrwert ihrer Dienstleistungen und Produkte zu überzeugen. Sie wollen der Regisseur des Verkaufsgesprächs sein. Sie sind selbstbestimmte Gestalter, keine fremdbestimmten Opfer. Sie wollen agieren, sie wollen ins Handeln kommen. Handel und Handeln hängen schließlich eng zusammen. Sie wollen das, was sie wissen, aktiv umsetzen. Und dafür sind sie bereit, mehr zu tun als der Durchschnittsverkäufer. Das bedeutet, sie sind ehrgeizig, sie sind fleißig. Wer sich selbst überschätzt und wer nicht tagtäglich trainiert, um besser zu werden, muss sich auf seine Talente verlassen. Talent allein reicht aber nicht aus. Wenn nicht der Fleiß und der Leistungswille hinzukommen, bleibt auch der talentierteste Verkäufer das sprichwörtliche ewige Talent. Der Tennisstar Ivan Lendl hätte wohl nicht viele Jahre lang das Herrentennis dominiert, hätte er nicht den unbedingten Einsatzwillen und Trainingsfleiß an den Tag gelegt, der ihm half, so manches Tennisgenie, das zweifellos mehr Talent besaß als er, niederzuzwingen. Im Vertrieb gilt die Faustregel, es braucht 20-30% Talent, aber 70-80% Fleiß, um zu den Besten zu gehören. Ivan Lendl war bereit, sich im Training bis zur Erschöpfung zu quälen. Und auch der vertriebsintelligente Verkäufer weiß, es ist die Lust notwendig, sich quälen zu können und die Grenze zu überschreiten, an der es wehtut. Das klingt Ihnen zu martialisch? John Wooden, die US-Trainerlegende des College-Basketballs, hat einmal gesagt, ein Spieler, der nur bereit sei, sich zu verbessern, langweile ihn. Vielmehr müsse er bereit sein, sich mit Haut und Haaren und konsequent der Verwirklichung seiner Ziele zu verschreiben. Absolute Zielorientierung und Konsequenz zeichnen auch den vertriebsintelligenten Verkäufer aus. Ich bin ein engagierter Marathonläufer. Wenn ich mich entscheide, an einem Marathon teilzunehmen, trage ich die Konsequenzen für diese Entscheidung. Es gibt einen Preis zu zahlen. Morgens früher aufstehen, bei Wind und Wetter die Laufschuhe anziehen und raus. Während andere sich noch einmal im Bett herumdrehen und den Wecker vorstellen, kämpfe ich mit inneren Widerständen. Echtes Überwindungstraining halt. Und laufe meine Kilometer. Im Winter im Schnee und mit einer Lampe auf dem Kopf, um in der Dämmerung den Weg sehen zu können, den zu laufen ich mir fest vorgenommen habe. Kurz, ich habe eine Entscheidung getroffen. Dies zu tun und nicht danach zu handeln, hieße sich selbst nicht ernst zu nehmen. Daher nutze ich jede Gelegenheit, mich mental auf die 42,195 Kilometer vorzubereiten. Ich gestalte in Zeiten der Vorbereitung auf einen Lauf meinen Tagesablauf so, dass ein Training möglich wird. Schließlich ist die Vorbereitungszeit die schönste Zeit. Und wer sie konsequent nutzt, kann den späteren Marathon besser genießen. Ja, richtig, genießen. Bei meinem ersten Marathon hatte ich davon noch keine richtige Vorstellung und bin ohne Vorbereitung einfach losgelaufen. Aus heutiger Sicht ein glatter Irrsinn. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals mehr im Sport gelitten zu haben als während des Rennens und auch danach. Wer schon einmal einen Marathon gelaufen ist, weiß, dass in dieser extrem langen Zeit mit hoher körperlicher und mentaler Belastung Situationen auftreten, in denen man am liebsten aufgeben möchte. Warum nicht einfach aufhören? Warum nicht einfach stehen bleiben? Dann ist es vorbei. Die Läufer unter Ihnen kennen das. Zwischen Kilometer 30 und 35 müssen Sie The Wall überwinden, die Wand, die besondere Willenskraft erfordert. Entscheidend ist, über welche körperlichen und seelischen Widerstandsressourcen ich dann verfüge, wie hoch mein Durchhaltewillen ist. Und das hängt damit zusammen, wie entschieden man wirklich ist. Bei einer Entscheidung scheidet man ja auch von anderen, vielleicht einfacheren Optionen. Und wie groß und klar das Ziel, in dem Fall die klar definierten 42,195 Kilometer, ist. Erfolgreich mit belastenden Situationen umgehen kann derjenige, der über innere Stärke und Stabilität verfügt. Das gilt auch für Ihre Verkäufer, die sich nicht gleich ins Boxhorn jagen lassen, wenn etwas nicht so gelingt, wie sie es sich vorgestellt haben. Sie müssen über Resilienz verfügen. Resilienz bezeichnet die psychische und physische Stärke, die es Menschen ermöglicht, Tiefschläge, Krisen, Konflikte und schmerzhafte Widrigkeiten aller Art zu meistern. Manche Verkäufer bewältigen diese Krisen deutlich besser als andere. Ihr Geheimnis? Sie orientieren sich auch in diesen Extremsituationen an erfolgsfördernden Wertevorstellungen, Überzeugungen und Verkaufserlebnissen, also an Situationen, in denen in der Vergangenheit etwas gut gelaufen ist. Diese positiven Erlebnisse werden auf die gegenwärtige Situation übertragen. Und dann schaffen sie auch die restlichen Kilometer zum Marathon-Zielband, zum Verkaufsabschluss. Was macht die Faszination Marathon aus? Warum gehen an jedem Wochenende irgendwo auf der Welt Tausende von Menschen an den Start, um freiwillig diese atemberaubende Distanz auf ihren zwei eigenen dürren Beinchen zurückzulegen? Ich denke, es ist der unbedingte Wille, etwas Unmögliches zu erreichen.
Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.
So Hermann Hesse. Das heißt auch, große Ziele setzen. Sehr große Ziele setzen. Kleine Geister bleiben kleinmütig und machen kleine Schritte. Man kann auch zum Erfolg trippeln. Aber es wird sehr, sehr lange dauern. Ziele müssen also groß sein und sie müssen klar sein, klar definiert, klar umrissen. Viele Menschen, gerade in Führungspositionen, im Vertrieb und Verkauf, sind zielstrebig. Doch oft streben sie sehr und zielen wenig. Große Erfolge sind aber nur Menschen möglich, die sich hundertprozentig auf die Erreichung ihrer Ziele fokussieren und willens sind, konsequent hart dafür zu arbeiten. Dabei gibt es keine halben Sachen, kein ein bisschen konsequent sein. Wenn Ihre Mitarbeiter nur zu 60% Ja dazu sagen, erfolgreich zu sein, machen Sie den Raum frei für 40% Zweifel. Und von der Frage, kann ich das wirklich leisten, ist es nur ein kleiner Schritt zu all den Ausreden und Entschuldigungen, die Sie dann doch noch davon abhalten, sich mit dem Produkt, dem Unternehmen, Ihrer Verkaufstätigkeit zu identifizieren. Vertriebsintelligente Verkäufer jedoch stehen zu 100% hinter ihren Produkten und Dienstleistungen. Sie identifizieren sich voll und ganz mit ihrer Tätigkeit. Sie lieben ihr Geschäft und setzen alles in Bewegung, um auf dem Gebiet des Verkaufens Spitzenleistungen zu bringen. Im eigenen Interesse, in dem des Unternehmens und vor allem im Interesse des Kunden. Wer agieren, wer das Verkaufsgespräch gestalten will, muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung dafür, dass ihm vielleicht Fehler unterlaufen. Verantwortung für den Erfolg und den Misserfolg.
Nur wer überhaupt nichts macht, macht keine Fehler.
So Lech Walesa. Wobei fraglich ist, ob Misserfolg überhaupt der richtige Ausdruck ist. Sicher gibt es immer wieder Kundengespräche oder Verkaufssituationen, die nicht unserer Vorstellung entsprechend verlaufen und folglich als Misserfolg bewertet werden, weil kein definierter Erfolg, zum Beispiel ein Abschluss, zu vermelden war. Doch ist das, was wir üblicherweise Misserfolg nennen, nicht auch ein Resultat auf dem Weg zum Ziel? Ein Ergebnis, das uns voranbringt, nur anders als der eigentlich erwartete Erfolg, bei dem immer die Gefahr besteht, sich auf den erreichten Lorbeeren ausruhen zu wollen. Es gehört zu den Grundkonstanten des menschlichen Lebens, aus Fehlern lernen zu können. Der gesamte menschliche Lernprozess hat als Basis Fehler, eigene oder fremde, die wir als Hinweis darauf verstehen, was besser gemacht werden muss und soll. Also, was wir oftmals als Misserfolg verbuchen, ist vor allem ein Feedback auf dem Weg zum Ziel. Natürlich sind im Berufsleben nicht alle Fehler so lustig wie die folgende kleine Geschichte, die im Internet kursiert. Ein schottischer Schäfer hütet friedlich seine Schafe auf den grünen Weiden. Eines Tages fährt ein beeindruckender Geländewagen vor und ein junger Mann in edlen Markenklamotten steigt aus. Der junge Mann fragt den Schäfer: »Wenn ich errate, wie viele Schafe Sie haben, geben Sie mir dann eins davon?« Der Schäfer schaut erst den jungen Mann an, dann die rundherum grasenden Schafe und meint: »Ja.« Der junge Mann geht zurück zu seinem Offroader, holt das Notebook und das GSM raus, schließt sich ans Netz der NASA an, erkundet das Terrain per GPS, zapft allerhand Recherchemöglichkeiten an, erstellt eine Datenbank, 60 Excel-Tabellen voller Algorithmen und Exponenten, erstellt einen Report über 150 Seiten, druckt ihn auf seinem Hightech-Printer aus und dreht sich dann um zum Schäfer. »Sie haben genau 1586 Schafe.« Der Schäfer: »Absolut korrekt. Sie können ein Schaf mitnehmen.« Der junge Mann schnappt sich ein Tier und verstaut es in seinem Kofferraum. Darauf der Schäfer: »Und wenn ich Ihren Beruf errate, geben Sie mir dann mein Tier wieder?« Der junge Mann: »Ja, sicher.« Darauf der Schäfer: »Sie sind Unternehmensberater.« »Wie kommen Sie denn darauf? Das stimmt!« »Ganz einfach«, antwortet der Schafhirte. »Erstens, Sie sind hier aufgetaucht, ohne dass jemand Sie gerufen hätte. Zweitens, Sie möchten ein Schaf haben, weil Sie mir nach langem Getue etwas sagen, was ich schon selbst wusste. Drittens, Sie verstehen rein gar nichts von dem, was ich tue. Und jetzt geben Sie meinen Hund wieder zurück.«